Dach fast irgendwo anders. Geht es nicht hier? Ich liebe es nicht so sehr, das Ding in der Hand zu haben. Das hält ja gar nicht gut. Gut. Es ist eine große Freude, in eurer Mitte zu sein. Ich war in diesem Jahr, glaube ich, jetzt 3 Wochen in Deutschland. Sonst war ich unterwegs in Afrika, im Zentrum, in Kamerun, im Tschad, in Guinea-Conakry. Dann waren wir in Schweden, in Israel und so manche andere Plätze und im Übrigen dann noch auch etwas in Deutschland. Die 3 Wochen unterwegs und die letzten Tage waren wir zusammen. Euer zukünftiger Pastor, wo ist er denn hin? Da sitzt er. War ja gerade, hat es erwähnt, mit auf dieser Konferenz und ich denke, dass Gott mächtig zu uns geredet hat. Es war einzigartig, begann am ersten Abend mit Bruder Bernd Scheven. Dann durfte ich selbst dort reden und am Abend dann 2-mal Pastor Samuel Peterschmidt. Ich weiß nicht, wer diesen Bruder kennt. Ich durfte in seiner Gemeinde in Mühlhus im Elsass schon predigen und es war Außergewöhnliches. Eine Gemeinde mit 3000 Menschen, die größte Gemeinde von ganz Frankreich. Und wenn er predigt am Sonntagmorgen, dann lauschen etwa 10.000, 12.000 am Fernsehen mit. Und das Besondere ist nicht, er ist kein großer Bibellehrer, aber er ist ein Mann mit einem kindlichen Glauben. Schon sein Vater war so. Und er hat unzählige Wunder erlebt. Und davon erzählt er. Dann hatten wir am Abend Johannes von der Bibelschule, der Leiter, und schließlich am letzten Morgen, gestern, den Bruder Konstantin Kruse, der in Nürnberg inzwischen eine große Gemeinde hat. Und ich kann wirklich sagen, Gott war in unserer Mitte. Und das Schöne ist, durch so eine Konferenz, schade, dass ihr nicht alle da wart. Ihr habt alle tatsächlich Großes verpasst. Durch so eine Konferenz wächst einfach Glaube. Und der Glaube, den wir haben, der ist ja immer mal groß, mal klein. Das sehen wir ja in der Bibel. Die Jünger kommen zurück und berichten, wie die Kranken gesund wurden, wie sogar dämonisch Besessene befreit wurden. Und im nächsten Moment musste Jesus zu ihnen sagen, oh, ihr Kleingläubigen, da war nichts von Glauben da. Gerade gestern dann war eine Frau, die hatte ein kleines Kind, ich glaube 5 Wochen, und das Kind schrie und schrie und schrie. Und sie tat alles, sie versuchte es zu stillen, hat keinen Wert gehabt. Das Schreien wurde schlimmer und es verkrampfte sich. Und ich kam da dazu und sagte, vertraue doch jetzt, mein Jesus, dass er es still macht. Und ich kann nicht sagen, ich habe gebetet und dann geschah es. Ich habe noch nicht einmal das erste Wort gesagt, lediglich die Hand auf das Köpflein gelegt. Und sagte, Herr Jesus, ich danke dir. Und es war ruhig, absolut ruhig. Im Augenblick. Er hat geschlafen, glückselig. Und die Mama hat es ins Bett gelegt und sie hatte Ruhe. Mütter, die Kinder haben, die wissen, wie das sein kann. Wenn du ganz verzweifelt bist, weil dieses kleine Geschöpflein nicht zurück und du merkst, es tut ihm was weh. Du kannst ihm nicht helfen. Unsere Hilflosigkeit ist ja immer wieder das, was uns am meisten fertig macht. Aber Lob und Dank, dass wir einen haben, der unsere Hilfe ist. Ich habe in diesen Tagen oder Monaten sehr viel erlebt. Ich könnte also nicht nur ein Buch schreiben, dazu werde ich ständig angehalten, sondern viele Bücher, allein über die Wunder Gottes, die wir erlebt haben. Wunder, wo Menschen bis hin zu verkrüppelten Menschen gerade wurden, blinde Augen geöffnet wurden und viele andere Wunder Gottes. Aber das Großartigste ist seine Liebe. Wenn wir doch gepackt wären von seiner Liebe, wenn wir so richtig begreifen würden, wie sehr Gott uns lieb hat. Am Donnerstagmorgen, das ist welcher Tag gewesen? Am Donnerstag, der Vatertag, sagt er. Mein lieber Bruder. So hat ein Pastor das am Donnerstag gesagt. Heute feiern wir ja Vatertag. Ich wäre am liebsten aufgesprungen. Und jetzt sagen die Pfaffen selbst noch, das ist der Vatertag. Das ist Himmelfahrt. Und das ist noch viel großartiger als irgendeine komische Feier, die wir festgelegt haben. Das ist Vatertag. Aber wie ich so dort saß, dann sprach plötzlich Gottes Geist zu mir und sagt, und doch ist es auch Vatertag. Denn warum fuhr denn der Herr Jesus gen Himmel? Er sagt, ich gehe zu meinem Vater. Und es ist gut für euch, dass ich zum Vater gehe. Denn wenn ich nicht zum Vater gehe, dann kann der Tröster nicht kommen, der Heilige Geist. Es ist an sich, wenn es irgendwo deutlich wird, wie sehr Jesus den Vater lieb hatte, dann musst du nur mal Johannes 14 lesen. Wie konzentriert es da um den Vater ging. Und interessanterweise hat am letzten Tag dann Konsti über den Vater oder die Väter gesprochen, dass Gott aus uns wirklich Väter machen möchte. Und Paulus sagt es, ihr habt zwar viele Lehrmeister, aber wenige Väter. Und das Wunderbare ist, wenn jemand Vater ist, wenn Menschen spüren, da ist die Liebe eines Vaters. Natürlich, die Liebe der Mutter, die ist so einzigartig. Und das hat der himmlische Vater eben auch. Eines der schönsten Bilder, die der Herr Jesus gezeichnet hat, über das Vatersein, die Liebe des Vaters, hat uns in dem verlorenen Sohn vor Augen gemalt. Wie dieser Vater, obwohl er genau wusste, der Lump hat all das, was der Vater in Jahrzehnten mit viel Schweiß erworben hat, mit ungeheurer Arbeit erworben hat, das hat der mit Mädchen, ja, mit Prostituierten und durch ein Luderleben zunichte gemacht. Und so manch ein Vater wird sagen, mit dem Lump habe ich nichts mehr zu tun. Ich werde nie vergessen, ich war noch jung, da berichtete jemand aus dem Allgäu, wie der Sohn drogensüchtig war und dann auch zum Dieb wurde und um seine Drogen zu erwerben zu können. Und er hat Schimpf und Schande über die ganze Familie gebracht. Und dann eines Tages sagte die Mutter, weißt du, unser Sohn kommt nach Hause. nach Hause, den will ich nicht sehen. Wenn er reinkommt, dann schlage ich ihn. Und der Vater hatte solch einen grenzenlosen Hass auf diesen Sohn, für den er viel, viel vorher gegeben hat, dass er hinter die Tür eine Axt gestellt hat, mit der er den Sohn empfangen wollte. Und er stand in der Nacht hinter der Tür in Bereitschaft, um ihn beim Eintreten ins Haus zu erschlagen. Aber es dauerte und dauerte und der Junge kam nicht. Und plötzlich hat ein Windzug die Stubentüre aufgerissen. Und er schaute jetzt hin zur Türe und sah durch die Türe, typisch für so ein Allgäuer Haus, ein Kruzifix an der Wand. Auf dieses Kruzifix schien die Mondstrahlen drauf und wurde richtig hell plötzlich. Er war kein wiedergeborener Christ. Aber wie so viele, wenn ich nur dran denke, was im Dritten Reich alles geschehen ist. Ich habe mehrmals in Auschwitz gepredigt. Wenn du dahin kommst, dann kannst du nur heulen über das, was Menschen tun können. Und das waren ja alle Menschen in Deutschland oder fast alle, die zu irgendeiner Kirche gehören. Was der Mensch in der Lage ist zu tun, obwohl er so viel von Gott gehört hat. Aber jetzt plötzlich sprach Gottes Geist zu diesem ungläubigen Menschen voller Bitterkeit, Bosheit, ja, ich würde fast sagen, Mordgier jetzt. Und ihm wurde plötzlich klar, das tat Jesus für dich. Und das tat er für Sünder. Das tat er nicht für Gute. Denn Jesus ist gekommen für die, die ihn brauchen, die in Not sind. Er hat gesagt, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken, die Verlorenen. Des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was besonders fromm ist. Nein, was verloren ist. Und das begriff der Mann plötzlich und kniete. Da war kein Pfarrer da, kein Pastor da, nicht irgendein Prediger, sondern er ging in die Stube rein und hat sich vor dem Kreuz niedergekniet und Gott um Vergebung gebeten, dass er dieses seine Liebe so mit Füßen treten wollte und seinen eigenen Sohn erschlagen wollte und tat Buße darüber. Und jetzt wartete er plötzlich nicht mehr, um die Axt zu benutzen, sondern um ihn zu begrüßen und in den Arm zu nehmen. Und genau das tat der Vater in der Geschichte des verlorenen Sohnes. Rembrandt hat versucht, die ganzen wichtigen Ereignisse der Bibel in Bildern, in großartigen Gemälden festzuhalten. Ich habe ja Architektur studiert und in dem Zusammenhang erinnere ich mich noch als junger Kerl, schon vorher, da bewunderte ich das Bild Rembrandts des verlorenen Sohnes, der dort, typisch für Rembrandt, sind ja immer alle Bilder fast in einer Nachtstimmung, aber mit Licht, das reinfällt und so richtig Lichter aufsetzt auf zum Beispiel einen berühmten Helm und dann strahlt dieser Helm an der Stelle so außergewöhnlich. So sind fast alle Rembrandts Bilder. Und da siehst du, wie der Vater kommt und seinem Sohn, der ein Lump war, der in Lumpen war, der von Schweinen kam, der stank wie ein Schwein. Wenn du mit Schweinen umgehst den ganzen Tag und keine Möglichkeit hast, dich gut zu waschen, dort wo er war, dann riechst du selbst am Ende wie ein Schwein. Und so war es mit ihm. Und jetzt kommt der Vater in einem prächtigen Gewand und beugt sich nieder über seinen Sohn und legt seine beiden Hände über die Schultern um den Hals seines Jungen. Und hier ist es, was mich damals stutzig gemacht hat. Ich war immer ein Mensch, der die Dinge sehr genau ansah. Ich bin nicht sehr gut hier, aber sehr gut mit den Augen. Und manchmal, wenn ich in die Häuser komme und dann ein Bild so schief hängt, könnte ich das gerade gleich ins Lot hängen. Und mich stört das. Oder jetzt, wie ich da in der Konferenz war, da war an einem Durchgang eine Glastür und da lag immer so ein großer Bodenteppich als Begrüßung und Schuhabstreifer auch da. Und der lag jedes Mal, wenn ich hinkam, so schräg da, als ob die Flut ihn dahin gespült hätte. Und das Erste, was ich immer tat, ist diesen Bodenteppich. Und wenn ich ihn mit dem Schuhen zurechtdrückte, damit er gerade lag, weil mich das stört. Und jetzt schau dich das Bild an dieses Vaters und stell dir fest, der Vater hat zweierlei Hände. Die eine Hand ist eine typische Frauenhand. Zart, feingliedrig. Und das andere ist eine kräftige Männerhand. Und ich dachte damals, als ich umgegangen bin, komisch, hat er das nicht gemerkt, wie unterschiedlich die Hände waren. Aber dann habe ich etwas darüber nachgedacht. Und dann war mir klar, er wollte uns zeigen, der Vater ist nicht nur ein starker Vater mit einer starken Hand, in der Lage zu helfen, uns hochzuheben, uns rauszureißen aus der Not, sondern er hat auch die tröstende, liebende Mutterhand, wie eine Mutter ihn tröstet. Und der Jesus sagt ja noch mehr, mag auch eine Mutter oder kann auch eine Mutter ihres Kindleins vergessen? Und selbst wenn sie ihr Kind vergesse, so werde ich doch dich nimmermehr vergessen. Das ist das Einzigartige. Gott ist nicht nur ein starker, liebender Vater, der in der Lage ist, gewaltige Wunder zu tun, sondern er ist auch die liebende, tröstende Mama, die uns kennt und mit uns fühlt. Und dort, wo der Papa sagt, jetzt reicht's, dann doch noch diese Extrameile geht. Aber ich möchte euch an diesem Tag trotzdem etwas mehr über die Himmelfahrt sagen. Denn komischerweise sagt sie den meisten Christen nichts. Und wie gesagt, man hat den Vatertag draus gemacht, aber das unglaublich ist, dass selbst die, die die Kalender drucken, die schreiben noch rein Himmelfahrt. Und vom Staat bekommen wir einen Feiertag, nicht weil es Vatertag ist, sondern weil es Himmelfahrt ist. Aber die Christen reden davon, dass es Vatertag ist. Nun, wenn wir es dann so verstehen, dass ein Jahr dort zeigt der Herr Jesus uns seine Liebe zum Vater und des Vaters Liebe zu uns und zu ihm. Lasst uns aufschlagen, Johannes Kapitel 14. Das Ding ist für diesen ungestümen Prediger.
Ich bin Afrikaner. Nach 43 Jahren Afrika wird man doch immer mehr wie die. In Johannes Kapitel 14, ich habe eine ganze Litanei von Zetteln hier drin, um das Aufschlagen all dieser Stellen, die ich gerne mit euch betrachten möchte, etwas besser zu sehen und schneller zu ertappen. In Johannes 14 sagte Jesus: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Glaubt man denn an zwei Götter? Lass doch mal durchs Herz gehen. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr nicht und ihr kennt, nein, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, so genügt es. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich unter euch gewesen und du hast mich noch nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größer als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird. In dem Sohn, wenn ihr ihn was bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Bleibt in mir, so haltet meine Gebote. Liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibe. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich offenbaren. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt durch mich redest und dass die Menschen wirklich erkennen, dass du zu ihnen redest. Und dass dieses dein Wort auch heute Morgen in uns und um uns was ganz Neues schafft. Herr,
dass wir dir dienen, dass wir dich mehr lieben, damit du dich uns offenbaren kannst. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen. Ich möchte in diesem Zusammenhang aber jetzt auch gleich Apostelgeschichte 1 noch lesen. Nicht das ganze Kapitel. Hab keine Angst. Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Bis zu dem Tage, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Erwies er sich nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redet. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel starrten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, der wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Amen. Himmelfahrt Jesu. Ich habe vor zwei Tagen oder am Donnerstag dort in diesem wunderbaren Heim Schönblick gesagt, als ich ein Junge war, nein, junger Mann, 22, da geschah am 21. Juli um 2.56 Uhr was ganz Besonderes. Da landete mit Apollo 11, das heißt vielmehr mit der Mondlandefähre, die ja von Apollo 11 aus auf den Mond geflogen war, Neil Armstrong und Aldrin Buss. Und Neil Armstrong hat genau 20 Sekunden, genau so berichtet die Geschichte, seinen Fuß als erster auf die Mondoberfläche gesetzt. Und die ganze Welt starrte dazu. Damals war 69 Fernsehen noch nicht in jedermanns Haus wie heute. Aber 600 Millionen haben dazu geschaut, weltweit. Sensationell. Und dann hat dieser Neil Armstrong einen Ausspruch getan. Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber für die Menschheit ein gewaltiger Sprung. Dabei hat er es ihm noch versprochen und hat das einen Menschen, im Englischen ja nur a man, übersehen oder ausgelassen, was eigentlich die Bedeutung völlig verändert hat. Ob es nur ein Mensch ist,
also in diesem Fall er selber oder die Menschen sind, ist ein großer Unterschied. Und trotzdem hat die Weltpresse damals und die Medien gesagt, das ist der bedeutendste Ausspruch, der in der Geschichte der Menschen getan wurde. Und ich war damals so erschüttert, dachte, wie verrückt. Da ist ein Mensch ohne sein eigenes großes Zutun, da hoch geschossen worden durch eine Rakete, die gewaltigste Kraftmaschine, die je bis dahin gebaut wurde, 111 Meter hoch, 2960 Tonnen schwer, unfassbar. Das sind also etwa 3000 Autos. Unglaublich an Gewicht. Die wurden da hochgeschleudert. Mit einer Gesamtstärke, ein Schub, die war so unglaublich, was Ähnliches hat es nie vorher gegeben. Das ganze Apollo-Programm kostete damals 29,6 Milliarden Dollar. In moderner Währung, also jetzt umgerechnet, kannst du nachlesen in den Enzyklopädien, das wäre etwa 120 Milliarden. Und nachdem die meisten Menschen nicht wissen und sich vorstellen können, was eine Milliarde ist, Helmut Schmidt hat damals dem Willy Brandt, unserem Bundeskanzler, gesagt, der gibt die Milliarden so schnell aus und leicht aus, weil er nicht weiß, wie viele Nullen sie hat. Vorwurf gewesen damals des Superministers, weil er Wirtschafts- und Finanzminister gleichzeitig war. Also die neun Nullen, ja, das wissen wir wahrscheinlich alle, aber was das wirklich ist. Also, wenn du das denkst, 120 Milliarden, das sind 120.000 Millionen. Ich sage es deshalb so, damit wir es verstehen. Wenn du ein Haus bauen würdest für eine halbe Million, das ist ein stattliches Wohnhaus, könntest du also 240.000 solche Villen bauen, um diese Rakete da hochzuschießen. 240.000. Dann weißt du, was der Menschheit Gutes getan werden könnte, wenn das angewandt worden wäre für den Menschen. Dann wäre es ein gewaltiger Sprung gewesen. Aber jetzt über die. Und dann kamen sie zurück mit 21,6 Kilo Mondgestein. 21,6 Kilo Mondgestein. Einen großen Eimer voll. Von Steiner. Auf Schwäbisch. Steiner. Jedenfalls. Und was hat Jesu Himmelfahrt gekostet? Welche Rakete brauchte er? Wie viele Millionen, 100 Millionen haben bei ihm zugeschaut? 12 Apostel und 2 Engel. Und bis heute interessiert interessanterweise diese Himmelfahrt die wenigsten. Das steht zwar im Glaubensbekenntnis mit einem Satz, von dann her wiederkommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Aber der kommt ja nicht wieder, zunächst um zu richten. Der kommt zunächst wieder, so sagt die Bibel, um heimzuholen die, die ihn lieb haben, die seine Erscheinung auf seine Erscheinung warten. Und er ist nicht wiedergekommen und hat uns natürlich unendlich viele Daten gebracht, die man wahrscheinlich auch hätte ohne das Dasein des Menschen schon irgendein Roboter, da gab es so einen
Auto, das hieß Lunar, von Luna, der Mond. Aber das war so ein Mondfahrzeug, wenn man alles falsch sich vorgestellt hat. Halben Meter Staub, meinten die Leute vorher. Na, stellte man fest, dass es völliger Irrtum war. Ein Zentimeter tief Staub. Aber jedenfalls, dann der Jesus hat gesagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, so hätte ich euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Seid ich euch das auch falsch zitiert? 1. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Also die Wohnung, die des Vaters Hauses sind, die bereitet noch speziell für dich zu. Keith Green, der große amerikanische Sänger, Star von der Jugend der Welt damals, als ich ein junger Kerl war, der sagte, das wird eine Wohnung sein. Da bin ich gespannt. Unendlich gespannt. Stell dir mal vor, man hat für dich ein Haus gebaut. Nicht, weil man so alle Wochenende mal gebaut hat, sondern wirklich gebaut. Und hat 3 Jahre dran gebaut und eingerichtet. Und dann muss es schon ein tolles Haus sein. Der Jesus ist jetzt schon etwa 1940 Jahre ist es her. Oder von heute an zurückgerechnet, wäre es etwa 1970 Jahre oder 1980 Jahre, dass er im Himmel ist und die Stätte zubereitet. Was muss das eine Wohnung sein? Sind wir darauf gespannt? Aber die meisten Christen, die ich erlebe, selbst wenn sie 85 sind und 90 sind, die wollen hier nicht weg. Die wollen hier bleiben. Und da kann nichts mehr funktionieren. Bei mir funktioniert im Moment das Fahrwerk nicht mehr so gut. Und Brille brauche ich auch schon. Aber da kann nichts mehr funktionieren. Die können auch nicht mehr gescheit essen, nur noch Haferschleim oder sonst was, weil die Verdauung nicht mehr funktioniert und trotzdem wollen sie da bleiben. Wir haben eine alte Schwester, die war 50 Jahre in der Gemeinde und hat jeden Sonntagmorgen gebetet. Und da war sie schwer krank und zwar nichts mehr, aber wirklich gar nichts mehr. Und da habe ich gesagt, liebe Schwester, können wir dir etwas schenken? Mit was eine Freude machen? Neu, sagt sie, bloß euch, dass ich doch nochmal gesund wäre und noch weiterleben könnt. Da habe ich gedacht, wie erschütternd. Da sagt jemand sein Leben lang, er glaubt an den Himmel und möchte in den Himmel zu Gott und dann geht nichts mehr. Ja, wenn der junge Kerl ist, der gerade verliebt ist, so wie unser, wie heißt er nochmal, Martin? Wie der Martin verliebt ist und schönes Mädchen hat, dass der nicht sterben will, das ist ja logisch. Und wenn du Kinder hast, an denen du Freude hast und deren Heranwachsen du genießen willst, ist auch normal. Aber wenn die dich eigentlich alle gar nicht mehr brauchen und bei dir also nichts mehr groß dir große Freude machen kann, du kannst nicht mehr spazieren gehen, weil es nicht mehr funktioniert, nichts Gescheites mehr essen und alles miteinander. Wenn die anderen sagen, oh, das ist eine schöne Musik, sag du, das macht mich verrückt, ich kann das nicht hören. Und dann wollen sie trotzdem um jeden Preis da sein. Dann kommt mir das fast so vor, wie wenn eine Person in einer Großstadt wohnt, in Tiefparterre, wo das Fenster gerade so der Fensterbank über dem Gehweg ist, da hat kaum Licht rein in der Wohnung, der ganze Tag ein Auto nach der anderen, Krach von morgens bis abends,
miefe Luft und furchtbar, vielleicht sogar noch verschimmelt, die Wohnung. Und jetzt bietet die Stadt neue Wohnungen an. Herrlich, im Park gelegen, wo alles funktioniert. Barrierefrei. Großartig. Lichter flutet. Schöne Farben, wunderbare, das hast du noch nie gehabt. Bisher wunderbare Bad und Toilette, großartig. Und jetzt sagen sie, am 30. Ich wäre dann so weiter, würden wir sie gern umziehen. Am 9. lassen sie mich doch noch eine Weile in meiner Wohnung. Mir gefällt's hier halt so gut. Da würde ich sagen, dummes Mannsbild oder dummes Weibsbild. Mensch, du verlierst doch nichts, du gewinnst doch nur. Wenn uns das endlich klar wird, der Himmel bietet uns etwas an, was kein Mensch uns anbieten kann. Du kannst sagen, ja, das sagst du jetzt so. Nein, das sage ich nicht jetzt so. Ich war in meinem Leben immer wieder an einer Stelle, wo die Ärzte sagten, jetzt ist aus, wir können nichts mehr tun. Wo meine Frau nur dachte, jeden Moment stirbt. Und wo ich wahnsinnige Schmerzen hatte und im anderen Fall keine Schmerzen. Aber alles einfach reif zum Sterben. Und da konnte ich als junger Mensch, sagt der Jesus, und jetzt danke ich dir, dass ich bei dir eine herrliche Wohnung haben werde. Und nicht die Wohnung, sondern dass ich dich sehen darf. Da gibt es so ein Lied, das heißt, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe. Wenn der Martin, wie heißt das Mädel nochmal? Annalena. Klingt fast wie Arena, aber ganz besonderer Name, aber ist ja auch ein besonderer Fall. Wenn er lange nicht seinen Schatz gesehen hat, dann hat er einen Wunsch. Mensch, was wird schön sein, wenn ich heimkomme und sie vor mir steht. Und sie in den Arm nehmen darf. Das ist Zeichen des Verliebtseins. Und wenn jemand wirklich Gott lieb hat, dann müsste eigentlich das Verlangen sein, zu ihm zu gehen. Ich habe das immer wieder erlebt. Ich saß im Flugzeug über den tropischen Regenwald. Yaoundé, Douala, 260 Kilometer, nicht weit. Aber das Flugzeug hat immer komischere Geräusche angenommen und ging immer tiefer. Du darfst im nächsten Moment berührst die Gipfel dieser gewaltigen Urwaldriesen. Und wenn du die Leute gesehen hättest, unglaublich, die saßen verkrampft und haben sich festgekrallt an den Lehnen da im Flugzeug, als ob das da was nützen würde, wenn sie sich da festhalten. Also unglaublich. Und das ging so, wurde immer schlimmer. Und du sahst auch die Nervosität der Stewardess. Und plötzlich, ich konnte es nicht mehr an mich halten. Ich habe gesagt, liebe Leute, habe laut gesprochen. Ich habe im Moment ein bisschen heißere Stimme, aber ich kann sehr laut reden. Und habe gesagt, liebe Leute, wo wärt ihr jetzt, wenn dieser Vogel abstürzen würde? Wissen Sie, dass Sie dann vor Gott stehenden? Ist Ihre Schuld und Sünde vergeben? Wissen Sie, wo Sie dann landen werden? Jetzt ist allerhöchste Zeit, dass Sie ihnen sagen, Herr, ich brauche dich, vergib mir meine Schuld. Denn hier ist keiner, der nicht Vergebung braucht. Aber ich darf Ihnen auch sagen, wir können jetzt auch diesen Gott anrufen und er kann uns ans Ziel bringen. Und wir sind am Ziel angekommen
als das Flugzeug landen wollte, ist schon fast unten gewesen. Dann hat es wieder durchgestartet. Macht den großen Kreis, kam wieder. Zweiter Anflug, wieder durchgestartet. Und jeder hat begriffen, vor allem viel Flieger, dass da das Fahrwerk nicht rausging. Und dort gibt es keine Feuerwehr mit Schaumlösch. Möglichkeiten, nein, gar nicht. Und wieder panische Angst. Und ich saß dort in meinem Sitz, genau wie alle anderen. Ich hatte also keinen speziellen Fallschirm bei mir. Aber ich sagte, Herr Jesus, wenn das Ding jetzt nicht landen kann und abstürzt, halbes Jahr vorher ist ein Flugzeug von derselben Fluglinie in die Mangroven gestürzt. Und die Leute waren, nur die wenigsten waren tot. Aber sie kamen, es war bei Nacht, nicht aus den Mangroven raus. Und dann kam die Flut und stieg, es war nämlich Ebbe, wie sie runterging. Und sie sind alle ertrunken im Flugzeug. Ich glaube, 4 kamen raus. Hört, und ich saß dort, war so gelassen. Ich bin in deiner Hand. Du hast das Beste für mich vor. Denn du hast mich lieb. Und ich habe dich lieb. Und als wir dann, ich habe gebetet und plötzlich macht es diesen bekannten Ruck. Das hört man, wie das rauskommt. Da kam die Stewardess zu mir und sagte, hören Sie, warum waren Sie so ruhig? Sie haben es doch gehört. Weil für mich das Realität ist. Mein Gott ist der Allmächtige. Denk jetzt nochmal an diese gewaltige Rakete. Der Mensch braucht damals für 3 Mannsköckel, die da auf den Mond geschossen wurden, braucht er fast 3000 Tonnen Fahrzeug. Mit 33.000 Tonnen Schubkraft der 3 Triebwerke. Oder der 3 Stufen. Mit jeweils, glaube ich, 5 gebündelt. Jedenfalls, das brauchte der Mensch. Gott braucht gar nichts. Ihm ist das alles gar nichts. Er kommt wieder und er hat es angesagt. Schon im Alten Testament hat er es angesagt. Mehrmals in den Psalmen und hat uns ein Beispiel gegeben in der Himmelfahrt des Elia und der Himmelfahrt des Henoch. Und als sie dort stehen und da nachschauen, so wie die Welt gestartet hat, auf diese Saturn V5 Rakete mit der Apollo 11 Kapsel, die schauten da, da sagten die 2 Engel plötzlich, was schaut ihr nach oben? Genau so, wie er jetzt hingefahren ist, wird er wiederkommen. Und das hat er gesagt und das lesen wir in 1. Thessalonicher 4, und er wird kommen in den Wolken. Und wir werden ihm entgegengerückt werden, um mit ihm zu sein für alle Zeit. Und da braucht er nicht 10 Cap Kennedy, oder damals ist noch Cap Canaveral. Nein, das braucht er nicht. Er braucht keine extra Stadteinrichtung. Wo du bist, wird er dich nehmen. Aber die Frage, bist du überhaupt bereit, zu ihm zu gehen? Ist uns klar umgekehrt, dass die Himmelfahrt so ungeheure Bedeutung hat? Jesus sagt in Johannes 16, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Ihr seid zwar traurig, aber es ist gut, dass ich in den Himmel fahre. Denn wenn ich nicht zum Himmel fahre, könntet ihr den Tröster nicht empfangen. Und dieser Tröster, der Heilige Geist, der ist so wichtig. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Er wird die Welt, die von Sünde überführen. Von welcher Sünde? Also, ein Verbrecher, ein Mörder, Da braucht es keinen Heiligen Geist, um ihn zu überführen, dass er ein Sünder ist. Der weiß das selber. Ich bin davon überzeugt, ein Einbrecher, der weiß selber, dass das Sünde ist. Einer, der auch die Ehe bricht, der weiß, dass das nicht gut ist, dass das Sünde ist. Aber das denken wir ja immer. Ja, ich habe gelogen, gestohlen und die Katze am Schwanz gezogen, sagen die Katholiken, wenn sie zum Beichten gehen. Scherzhaft? Ja, das habe ich x-mal gehört von katholischen Leuten. Aber den Herrn Jesus interessiert das alles gar nicht so sehr. Das ist das Normale, dass du das tust. Für den Weltmensch ist inzwischen normal, dass er die Ehe bricht. Für den Weltmensch ist es fast normal, dass er stiehlt. Nicht, dass er einbricht bei der Bank. Man kann ja viel geschickter stehen. Und ich habe es in Afrika oftmals bei Großevangelisationen gesagt, dem kleinen Dieb, den erschlagen sie dort. Der schreit plötzlich alles, Voleur, 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 also Dieb, Dieb. Und alles rennt dem armen Dieb nach, der vielleicht nichts zu beißen hat und jetzt sich ein paar Jams gestohlen hat. Ich habe einen erlebt, der hat eine Neonröhre, nur die Röhre gestohlen. Die kriegst du dort unten für 1 Euro. Weiß ich, wo sie herkommt. Aber jedenfalls für 1 Euro, die hat er gestohlen, weil er im Dunkeln saß zu Hause und das Geld nicht hatte. Dann sind die Leute über ihn hergefallen, haben ihm einen Nagel oben aufgesetzt und draufgeschlagen, tot war er. Schlagen sie die Diebe tot und sagen, du stiehlst, weil du eine entsprechende Position hast, vielleicht Millionen. Und kriegst am Ende noch eine Auszeichnung. Bei uns Bundesverdienstkreuz für besondere Leistungen. Unglaublich. Nein, Gott sieht's anders an. Die Sünde, der Heilige Geist wird kommen und überführen von der Sünde, dass wir nicht an Jesus glauben. Und lass mich damit sagen, damit ist unsere Generation die sündigste, die es je gab. Denn durch die ganze Geschichte durch hat die Masse der Menschen geglaubt, dass unsere Welt von Gott geschaffen wurde. Die Masse der Menschen. Da hat keiner dich ausgelacht, wenn du vom Gott, von der Schöpfung sprachst. Heute, wenn jemand sagt, ich glaube, dass unsere Welt von Gott geschaffen wurde, dann wirst du ausgelacht. Ich habe ja in Ulm beim Architekt Keller während des Studiums immer gearbeitet, um eben was zu verdienen. Meine Eltern konnten mir nicht helfen. Und der Architekt Keller war nicht irgendeiner. Der war Leiter des Bauausschusses der Stadt Ulm und hat Bauten in ganz Deutschland gebaut. Und jetzt sollte in Ulm dieses neue Aquarium damals gebaut werden. Dann ist der Stadtrat an verschiedene bekannte neue Aquarien gegangen. Damals war das bekannteste in Europa Basel, um das anzuschauen, um nicht irgendwelche Fehler zu machen. Da kamen sie rein und sahen dort diese wunderbaren Fische zum Teil, Fische, Leuchtfische und die Formenvielfalt und die Farbenvielfalt, Isa, atemberaubend, wenn du in die Fischwelt schaust, die ganze maritime Welt ist ja einzigartig. Und das sagte mein Chef zu seinen Kollegen und Kolleginnen dort. Sagen Sie, ist das nicht großartig, welch ein Wunder des Ideenreichtums unser Gott hat. Wie herrlich er diese Farben und Formenvielfalt hat. Was sind wir Architekten dagegen kümmerlich? Sagt eine Dame zu ihm. Auch Architektin. Aber Herr Keller, ich bin ja ganz erschüttert, dass ein hochgebildeter Mann wie Sie noch so einen Quatsch glaubt. Glauben Sie denn wirklich, dass wir geschöpft von Gott wären? Wer glaubt denn so einen Quatsch noch? Den gibt's doch gar nicht. Im nächsten Moment sagt sie, aber gleichzeitig muss sie ja eigentlich bewundern, dass sie sowas glauben können. So wie sagt er, ich muss sie bewundern, dass sie glauben können, das sei alles von allein entstanden. Dazu gehört ein viel größerer Glauben, dass es alles aus dem Nichts von allein entstanden ist. Aber das ist die größte Lüge, die unsere Gesellschaft, unsere Generation eingebläut wird. Es gibt keinen Gott. Und dann bist du ein hilfloser Tropf. Vor allem dann, wenn es zum Ende zugeht. Und das wissen wir alle nicht, wann das ist. Natürlich bin ich dem naturgemäß näher als ihr, der da auf der rechten Seite sitzt. Aber nur für im Normalfall. Es gibt da auch außergewöhnliche Fälle. Ich werde nie vergessen, wie ein junger Mann, der hat in Amerika seinen Doktor gemacht. An Harvard. Und jetzt kam er zurück und wollte mit seinen ehemaligen Schulkameraden das feiern. Haben bis bei Nacht gefeiert im feinsten Hotel Sofibel. Dort war auch der Bundeskanzler Kohl damals. Und auf der Heimfahrt hat es eine scharfe Kurve unweit unserer Bibelschule. Und da überschlug es diesen jungen Mann und wurde rausgeschleudert. Und der Schädel hier oben wurde aufgerissen, aber er war nicht sofort tot. Und er lag dort, als die Leute kamen, die Polizei hat erzählt, wie er heute sagt, ich bin noch zu jung, um zu sterben. Ich habe noch gar nichts, keine Dollar verdient. Ich kann nicht sterben, ich will nicht sterben. Und dann war es vorbei. Dann kann ich dir auf der anderen Seite sagen, kenne ich Leute und kenne sie persönlich, also nicht vom Hören sagen, die gestorben sind, ganz junge Abiturienten, die da dann ihr erstes Semester gemacht in Musik. Hier aus Eislingen bei Göppingen. Und dann wurde festgestellt, dass sie ganz schlimmen, aggressiven Krebs hat. Und der Vater kam zu ihr und hat die ganze Zeit geheult, aber jetzt vor ihr wollte er natürlich nicht weinen, um sie nicht noch mehr in Not zu bringen. Aber plötzlich hat die Tochter angefangen zu weinen. Und dann fing er auch an zu weinen. Und dann sagt sie, Papa, denk ja nicht, dass ich jetzt weine, weil ich weiß, dass ich heute Nacht sterben werde. Ich weine, weil ich dich nie mehr wiedersehe. Weil ich zu meinem himmlischen Vater gehe. Ich habe es bereits gesehen heute. Jesus wartet auf mich. Es ist wunderbar. Mich sehen schon jetzt. Es kann gar nicht schnell genug gehen. Es ist so einzig schön. Denn das sagt Gottes Wort, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz oder Sinn gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieb haben. Und sie ist heimgegangen. Sie hat ihren Vater angefleht und gesagt, bitte Papa, nimm doch Jesus an, du weißt, dass in deinem Leben Sünde ist. Und ich kenne solche Fälle nicht einen. Eine ganze Reihe. Und dann habe ich andere Leute, die normalen Todes gestorben sind, wo es auch fast zu erwarten war, gesehen, wie sie voller Freude, ja, Jesus, komm bald jetzt, hol mich, und sich riesig drauf freut. Und andere, du glaubst, sie würden zerrissen werden. Ich kann nicht sterben, ich will nicht sterben, nein, nein, nein. Ich war gerade in Guinea-Conakry und da hat mir Martin Grube erzählt, wie er bei einer Muslimin war. Die Tochter war gläubig und wurde sehr verfolgt zu Hause, weil sie Christin wurde. Das sind dort sehr fanatisch im Islam. Und jetzt lag die Mutter im Sterben. Das war das Unglaubliche war. Sie war am Ende nicht mehr bei sich. aber du erlebtest den Kampf, den sie hatte. Wie sie das wegschob und damit rang und sagte, nein, nein, nein. Wenn du keine Hoffnung hast. Aber Jesus kam, um die Stelle zu bereiten. Er sagte, ich werde wiederkommen. Und er hat gebetet in Johannes Kapitel 17. Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die sein, die du mir gegeben hast. Dass sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte vor Grundlegung der Welt. Jesus hat ein Verlangen, dass wir bei ihm in der Herrlichkeit sind. Und er ist gen Himmel gefahren, damit wir den Tröster erleben, dass wir ihn empfangen. Den Tröster, der den Heiligen Geist, der stärker ist als alle andere Macht in dieser Welt und der uns allein in die Lage versetzt, dass wir Sünde überwinden. Dass es nicht immer im Kreis rumgeht, immer dasselbe. Sondern dass wir wahrhaftig in einem neuen Leben wandeln. Das will Jesus tun durch den Heiligen Geist. Nun, der Jesus hat gesagt, es ist nötig für euch. Es ist auch nötig, damit wir kapieren, wer wirklich Jesus ist. Ich gehe zurück zum Anfang, was wir gelesen haben, wo schließlich Philippus fragt, Thomas, du hast, zeige uns den Weg. Und Philippus sagt, zeige uns den Vater. Wie? So lange bin ich schon bei euch gewesen und du hast mich noch nicht erkannt? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Unser größtes Problem, warum wir so wenig Glauben haben, ist, weil wir Gott nicht kennen. Weil wir ein falsches Bild von Gott haben. Und dazu gehört größtenteils die falschen Lehren, die durch die Kirche hindurch über Jahrhunderte sich verbreitet haben. Ich habe es hier vor vielen Jahren mal gesagt, wenn es einen Islam gibt in dieser Welt und der Islam so mächtig geworden ist, dann hat es nur einen Grund, nämlich die falschen Lehren und der Ungehorsam der Kirche. Und jetzt sage ich nicht der anderen Kirchen, da sind wir mit dabei, der Kirchen. Wir alle kennen die 10 Gebote, ich hoffe. Und ich möchte so gerne euch auffordern, lehrt eurer Jugend wieder, dass sie gewisse Worte der Bibel auswendig kennen. Das hat Luther und wir feiern gerade die 500 Jahre. Luthers, das war ihm das Allerwichtigste. Und wer hier zum Beispiel evangelisch ist, der weiß, wie vor der Konfirmation früher jeder musste die 10 Gebote kennen. Und noch viele andere Verse auswendig. Und dann wurden die ja in aller Öffentlichkeit, musstest du die sagen. Und das haben die jungen Leute das gelernt, weil sie sich ja nicht blamieren wollten. Vor allem, das sah ja ganz komisch aus. Aber das war so ein Segen für die Leute, dass sie wenigstens das Wort Gottes irgendwo in ihrem Herzen hatten. Das zweite Gebot, du sollst kein Bildnis machen von Gott. Und dich vor ihm niederbeugen. Aber wenn du in die Kirche gehst, in die katholische, in die orthodoxe, und das waren die Kirchen des Anfangs, die evangelische gab es damals jetzt ja nicht, da siehst du in jeder orthodoxen Kirche, siehst du in der Kuppel oben, die haben meistens Kuppelbauten, die Trinität, den Vater, einen alten Mann mit Bart, den Sohn, etwas jünger, auch mit etwas Bart, aber nicht grau. Und dann schließt den Heiligen Geist eine Frau. Warum eine Frau? Weil im Griechischen, das ist ja orthodox, weil im Griechischen Pneuma, der Heilige Geist, feminin ist. Also hat man es als Frau vorgestellt. Ich hätte fast gesagt, die Geistin, die Heilige Geistin.
Alles ungehorsam, reiner Quatsch. Wie kann irgendjemand glauben, dass das ein Gott ist, wenn da ein Alter und Junger und noch eine Frau dazu ist? Und Gott sagt, du sollst kein Bildnis machen von Gott. Aber wenn da so einen alten Opa hinstellst wie mich und daneben einen Jungen und noch eine süße junge Frau und da sollst du sagen, es sei einer, wer kann das glauben? Und es ist unser, höre Israel, dein Gott ist ein Gott. Ah, ah. Im Neuen Testament sagt der Apostel Paulus, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Also ist Jesus Christus nicht Gott. Doch, aber das ist ja das Geheimnis, dass Gott Mensch geworden ist. Er musste die Herrlichkeit des Vaters verlassen, die Herrlichkeit des Himmels und Mensch werden, um uns zu versöhnen mit dem Vater. Und er ist bis heute, bis zur allerletzten Ende der Erlösungsgeschichte, der Heilsgeschichte, ist und bleibt er der Menschensohn. Als die Pharisäer ihn fragten, vor dem Sanhedrin, bist du der Sohn Gottes? Was hat Jesus geantwortet? Was hat er gesagt? Leute, wir müssen mehr die Bibel lesen. Wir müssen die Bibel lernen. Da heißt es, du sagst es. Aber ich sage dir, von jetzt an wirst du des Menschensohn sitzen sehen zur Rechten der Majestät Gottes. Im Himmel ist er bis heute als der Menschensohn, weil er, wenn Satan dich anklagt, und er hat immer wieder Grund, uns anzuklagen, ohne Ausnahme. Immer wieder versagen wir. Dann sagt der Vater, es ist wahr, der Peter hat das gemacht, aber sieh meine Hände an, sieh meine Seite an, ich habe für ihn bezahlt. Mit meinem Blut. Ich habe ihn versöhnt. Und das tut er als der Menschensohn. Bis zum Schluss heißt, auf dass Gott wieder sei. Alles in allem. Und er zurückgeht, wo er am Anfang war. Er ist aufgefahren gen Himmel in der Wolke. Ja, in der Wolke. Aber nicht in der Wolke, die wir haben, wenn wir Gewitterwolke haben. Oder Schäfchenwolke, oder Tumuluswolke, oder weiß ich was. Nein, in der Herrlichkeitswolke Gottes, die vorherging in der Wüste. Bei Tag als Wolke, bei Nacht als Feuersäule. Wo Gott sagte, in ihr bin ich. Und aus dieser Wolke redete er. Und aus dieser Wolke sah er. Denn in dieser Wolke war Jesus drin. Und wenn diese Wolke über dem Tempel, damals Stiftshütte zunächst, niederging, dann fiel alle Welt nieder auf ihren Knien. Und diese Wolke bewirkte die gewaltigsten Wunder, weil sie Gott war. In ihr war Gott, den niemand sehen konnte. Wir können ihn nicht sehen, aber wir können ihn erleben. Aber weil es deshalb so schwierig war, für uns Menschen zu glauben, was wir nicht sehen. Deshalb ist Gott Mensch geworden. Ist auf die Welt gekommen und jetzt sagt Jesus, weh, so lange bin ich schon bei euch und du hast mich noch nicht verstanden. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Höre. Wenn wir von Jesus reden, reden wir nicht von einem dritten Gott, sondern von Gott selbst. Wenn wir vom Heiligen Geist reden, dann reden wir nicht von einem dritten, sondern reden wir von Gott selbst, die absolut eins ist. So wie ich und alles, was Gott geschaffen hat, hat dieselbe Trinität. Das sage ich immer wieder. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Wenn du mich anschaust, siehst du ein Bild Gottes. Zwar ein zerknittertes, ein vielleicht ein halb zerrissenes Bild. Mama sieht mir kaum mehr ein Bild. Aber ein Bild, wenn ich hier einen Gast bekäme. Jetzt kriegen wir wieder einen Gast aus Guinea-Conakry zu unserer nächsten Missionskonferenz im September. Die findet bei Brenzbach im Odenwald statt. Und da kommt ein großartiger Bibellehrer aus Amerika, Grant Klang. Und dann kommt ein weiterer aus Guinea-Conakry, ein großartiger Mann. Du kennst ihn nicht. Und heute laufen ja so viele, früher, wenn du sagst, da kommt ein Afrikaner, da war es einfach. Da gehst du auf den zu. Aber heute sind so viel, manchmal mehr Afrikaner als und Ausländer als Deutsche. Gestern war ich noch, nachdem ich zurückkam, in einem Laden. Ich glaube, 90% waren Ausländer. Alles waren Exoten. Da war kaum einer war. Jetzt stell dir mal vor, ich schicke dir und sage, hol den Bruder ab, ich komme nicht dazu. Ja, wie sieht aus? Ja, 1,75, schwarzhaarig. Ja, es gibt viele Schwarzhaarige und viele mit 1,75 und so genau kannst du ja nicht schätzen. Aber wenn ich dir ein Bildchen mitgebe, dann kannst du den Kerl finden. Ist das klar? Wenn ich dir ein Bild gebe, selbst wenn ich das nicht das beste Bild ist, selbst wenn das ein bisschen zerknittert war, na, ist das zerknitterte Bild noch immer besser als alles, was ich dir erkläre, wie der aussieht. Breite Nase, schwarze Haare, gibt's viele davon. Aber wenn du das Bild hast und Gott hat ein Bild gegeben von sich und das Bild bist du, Mensch. Denn es ist der Bruder Diener. Ich habe ihn früher nicht gekannt. Aber jetzt, wenn ich ihn sehe, kenne ich ihn wieder, weil ich ihn mal gesehen habe. Aber das Besondere ist nicht, dass er ein stattlicher Mann ist. Seine Frau ist sicher bis heute noch stolz, dass sie so einen schönen Mann hat als ihren Ehemann. Aber er ist auch ein intelligenter Mann, er ist ein herzlicher Mann. Und die Intelligenz hat nichts mit seiner Figur zu tun. Die Intelligenz hat was viel Tieferes zu tun und ist überhaupt nicht so einfach zu messen. Und zu, auch wenn es heute alles Mögliche gibt, um die zu messen. Und seine Seele, sein Geist, seine Seele, das ist noch nicht der Leib. Aber jetzt sage ich nicht, jetzt begrüße ich zuerst den Bruder Diener, sein Leib, aber ich habe noch seine Seele vergessen. Jetzt muss ich noch seine Seele begrüßen, weil das ja eine andere ist. Und jetzt muss ich noch seinen Geist begrüßen, weil das ja auch eine andere ist. Nein, es ist ein Diener. Und so ist Gott einer. Und das will uns der Heilige Geist klar machen, dass wir begreifen, Gott ist einer. Und der Herr Jesus sagt, und damit komme ich zum Schluss, der Herr Jesus sagt von sich, dass er uns nicht weisen lassen wird, sondern er wird wiederkommen und Wohnung in uns machen. Die Katholiken, nee, die Muslime sagen, ja, der ist wiedergekommen in Mohammed. Das kann es aber gar nicht sein. Das kann es überhaupt nicht sein, aber das kann es schon aus dem Faktum raus nicht sein, weil Jesus sagt, ich werde wiederkommen. Ich werde euch nicht weisen lassen. Als Mohammed kam, das war 600 nach Christus, da waren die alle schon lang gestorben, die zu denen er damals gesprochen hat. Aber er sagt, ich werde nicht lange von hier zu euch kommen. Und ich werde Wohnung in euch machen. Der Mohammed kann auch nicht Wohnung in einem machen. Das kann nur der Heilige Geist tun. Er ist gekommen, kurze Zeit später, 10 Tage. Am Donnerstag haben wir Himmelfahrt gefeiert. Jetzt feiern wir bald Pfingsten. Kurze Zeit danach kam er wieder. Und hat Wohnung in uns gemacht. Und jetzt ist Gott der Vater, Gott der Sohn, die ganze Fülle der Gottheit wohnt in mir. Und wisst ihr, wenn wir das begriffen haben, wenn uns das der Gottesgeist verklärt, Gott selbst wohnt in mir. Jesus ist Gott, er wohnt in mir. Dann habe ich auch Vertrauen, dass durch mich Gott was tun kann. Weil er in mir ist. wenn uns das klar ist, Gott ist in mir, dann kannst du selbst mit einem hoffnungslos Kranken, wo alle Ärzte sagen, keine Heilungschance, beten und zu ihm sagen, sei gesund. Aber lass es dir von Gott klar machen, dass es sein Wille ist. Gott will ja auch manchen heimrufen. Und wir meinen, sie müssen alle gesund werden. Manchmal ist es eine Gnade Gottes, wenn er uns nicht heilt. Bis der Hiskia, dem noch 15 Jahre dazu geschenkt wurden, für den wäre es gut gewesen, er wäre damals gestorben. Denn bis dahin war Hiskias Leben makellos. Er war ein Beispiel in jeder Beziehung. Aber in der Verlängerung, die er extra gekriegt hat, da hat Hiskia den größten, Entschuldigung, wenn ich das so schwäbisch sage, den größten Bockmist gebaut, den man sich vorstellen kann. Gott wollte das ersparen. Ich bin davon überzeugt, wenn Gott beschließt und dir sagen wird, du, ich hol dich bald heim, dann tut er das nicht, weil er dich bestrafen möchte, sondern tut er das, weil er einen wunderbaren Plan hat. Halleluja.
Amen.
Ist dir klar, dass, was Gott mit dir machen will? Und jetzt frage ich dich als erstes, bist du bereit, ihm zu begegnen? Weißt du, dass deine Sünde vergeben ist? Hast du Jesus in dein Herz aufgenommen? Wenn nicht, dann geh doch nicht raus, ohne das zu tun. Er wartet drauf. Er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand auftut, zu dem werde ich eingehen und das Mahl mit ihm halten. Jesus ist gen Himmel gefahren, um uns eine Stätte zu bereiten. Eine Stätte, die so schön ist, dass wir eigentlich fiebernd darauf warten sollten. Will jemand dieses Jahr von euch in Urlaub fahren? Ja, na, meldet euch mal. Wer möchte irgendwo hinfahren? Ich hoffe, ihr fahrt irgendwo hin, wo es schön ist. Also normalerweise die Leute in Deutschland, die können das dann meistens gar nicht mehr erwarten, bis endlich der Tag kommt. Das kann ich dir sagen. Der himmlische Urlaub wird 100-mal schöner sein als der auf Erden. Wenn uns das klar wird, dann fiebern wir danach, so wie das letzte Buch der Bibel heißt am Schluss. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Ja, Jesus, komm. Komme bald. Mit der Himmelfahrt Jesu, die Leute starren nach, sagen die zwei Engel, genau so wird er wiederkommen. Wie ihr ihn gesehen habt, in der Wolke zu gehen, so wird er wiederkommen. Uns müsste sein Wiederkommen das Allerwichtigste sein. Aber die Menschen, die nicht wissen, dass ihre Sünde vergeben sind, die haben Angst davor. Wenn du dich nicht freuen kannst bei dem Gedanken, Jesus kommt wieder. Wenn du dich nicht freuen kannst bei dem Gedanken, Jesus wird mich hier holen. Da stimmt etwas nicht. Dann bring das in Ordnung. Dann sag zu Jesus heute, Herr, ich will bereit sein. Ich bitte dich, vergib mir und verändere mich. Fülle du mich mit dir. Ich will die Gewissheit in mir haben. Die Sehnsucht, die normal ist für eine Braut, dass ihr Bräutigam kommt. Eine verliebte junge Frau, die sehnt sich danach, dass sie endlich ganz ihrem geliebten Mann gehören darf. Wenn diese Sehnsucht noch nicht da ist, dann lasse dir von Gott schenken. Das ist das Besondere. Himmelfahrt will uns bereit machen, Jesus zu begegnen. Will uns bereit machen, zu vertrauen, mein Gott wird das tun, was die Menschen
gar nicht sich vorstellen können. Und was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört, was nie jemand gedacht hat, noch nicht einmal erträumt hat, das hat Gott dir bereitet. Wir beten. Heiliger Vater, ich danke dir so von ganzem Herzen, dass du uns lieb hast. Da ist keiner hier, den du nicht lieb hast. Da ist keiner da, dem du nicht die Gewissheit schenken möchtest, dass er ewiges Leben hat. Die Gewissheit, dass er bei dir sein wird. Du hast gesagt, ich gehe hin, die Stätte zu bereiten. Und du möchtest für jeden hier bereit halten. Mein Herz sehnt sich danach. Wir möchten aber auch, dass all unsere Freunde dabei sind. Und deshalb wollen wir nicht schweigen, sondern wir wollen davon reden und dich bekennen. Und du hast gesagt, ich werde euch meinen Geist geben und die Kraft und ihr werdet meine Zeugen sein. Bis ans Ende der Welt. Jesus, schenke das, dass viele dazu bereit sind. Hier sind junge Männer, junge Frauen mit Begabung von dir. Auch auf der Mission brauchen wir so dringend junge Leute. Nein, du brauchst sie. Bitte mach du junge Menschen bereit. Schenk du Gnade, dass wir die vielen Ausländer, die hier in diesem Land sind, die entweder eines Tages eine Bedrohung sein werden oder die ein Segen sein werden. Und es hängt viel davon von uns ab, ob wir diesen Menschen hier zeigen, da ist Liebe da. Wir lieben sie, Gott liebt sie, dass sie dich erleben und dass sie sich integrieren können, weil sie spüren, hier ist Liebe. Oh, bitte, Herr Jesus, dein Heiliger Geist gibt Liebe. Du hast gesagt, so ist nur die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Danke, dass du das schenken willst. Halleluja. Und während wir still sind vor Gott, möchte ich fragen, ist da jemand, der heute Morgen sagen möchte, Herr, ich will diese Gewissheit haben. Ich will mich bereit machen. Komm du in mein Herz. Alle schließen die Augen. Und dann möchte ich die bitten, dass sie da einfach mal ihre Augen öffnen und mich anschauen. Wenn sie das möchten. Oder sogar die Hand heben. Wenn du das erleben möchtest. Das sind ein paar hier, die spüren, dass sie das brauchen. Gott segne dich. Gott segne dich. Ich bin nachher noch hier, wenn jemand Fragen hat, auch einen Wunsch nach Gebet. Wenn du sagen möchtest, ich möchte heute endgültig klar sein mit Gott, dann bitte geh nicht raus, bleib hier noch einen Moment. Gott segne dich. Übrigens, ich habe es zu Hause vergessen, ich hätte habe 700 arabisch-deutsche Testamente geschenkt bekommen. Habe die mitgenommen zu der Konferenz, dass Gemeinden es mitnehmen. Hat jemand von hier, der dort war, solche Testamente mitgenommen? Ja, wie viel habt ihr genommen? 5. Also ich denke, es wäre gut für euch, für das ihr welche habt, für Muslime, um ihnen das Evangelium geben zu können, dass sie Gottes Wort lesen können und die Liebe Gottes erleben. Amen.